Free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich einen kurzen und knackigen Lesemonat für euch, nämlich den Februar 2026. Dort habe ich nur, in Anführungsstrichen, für meine Verhältnisse 3155 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen. Und zwar aufgeteilt auf 7 Titel, 2 Bücher und 5 Hörbücher, keine E-Books. Trotzdem habe ich ganz schön zugelangt bei meinen Lesevorhaben. Ich habe nämlich mal wieder 3 Titel aus der 12 für 2026 Liste gelesen. Und zwar Der Tag bricht an, Wie ist for Virgin und The Fourth Monkey. Damit habe ich jetzt innerhalb von 2 Monaten 6 Titel zumindest von den 12 für 2026 erlöst und noch immer keine Subsenioren. Außerdem habe ich eine Reihe gelesen und zwar Red Rising. Das war aber ein sogenannter Reread, also ich habe es einfach nochmal gelesen. Ich hatte das im Dezember 2023 oder 2024, ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube 2023 habe ich das erste Mal gelesen und fand es relativ furchtbar. Habe aber die anderen Bücher noch hier und ich habe gedacht, so nach und nach kann ich das sicherlich jetzt auch mal lesen, denn den einen oder anderen Titel hat meine Bücherei digital. Ich war gerade am Überlegen. Manchmal gibt's ja auch bei Audible bestimmte Titel gratis. Ich glaube, das war es aber nicht, sondern eben die Bücherei hat einige Titel davon. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal langsam ein bisschen weiterlesen, um auch mal abzuchecken, ist es weiterhin furchtbar, dann breche ich halt die Reihe ab und sortiere ich sie halt ungelesen aus. Ist dann eben so. Aber es macht jetzt auch keinen Sinn, den Kopf so lange in den Sand zu stecken und irgendwie diese Bücher ständig mitzuschleppen. Ist ja irgendwie Quatsch. So, und ich habe es gerade schon gesagt, es waren keine Titel aus den Subsenioren dabei. Die sind leider immer alle 12 noch da. Das erste Buch, was ich im Februar 2026 gelesen habe, war Der Tag bricht an aus der Die Tribute von Panem-Reihe von Suzanne Collins. Das ist bei Oettinger Audio erschienen mit einer Laufzeit von 12 Stunden 57 Minuten aus dem Jahr 2025 und ist einer der 12 für 2026 Titel. Gelesen von Nicolas Atayo, der hat 211 Ergebnisse auf Audible, hatte eine tolle und jugendliche Stimme und hat auch vorkommende Gedichte gut und mit ganz, ganz viel Gefühl betont. Hier werden die Hungerspiele von Haymitch, Katniss Mentor, erzählt, also eine weitere Vorgeschichte zu Die Tribute von Panem. Es sind die 50. Hungerspiele und anlässlich des Jubiläums müssen 48 statt 24 Kinder ins Kapitol und anschließend in eine Arena, um sich bis auf den Tod zu bekämpfen. Mit dabei der junge Haymitch, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Er lässt seine Mutter, seinen jüngeren Bruder und sein Mädchen Lenore Dove ohne Hoffnung zurück, sie jemals wiederzusehen. Aber wir wissen, es wird genau andersherum sein. Haymitch siegt bei den 50. Hungerspielen, verscherzt es sich dabei aber mit Präsident Snow, was seinen Liebsten zum Verhängnis wird und ihn in die Alkoholsucht treibt. Wie immer bei Collins ist sie nicht nur beim Schreiben kreativ, sondern webt auch existierende Literatur, hier besonders das Gedicht Der Rabe von Edgar Allan Poe mit ein, und erfindet neue Lieder und Gedichte, die hier zum Beispiel die rebellische Lenore Dove von sich gibt. Und auch wenn es wie immer toll geschrieben ist, ich gerne und oft dazu gegriffen und mich über jede Begegnung mit alten Bekannten aus dem Universum gefreut habe, wie Effie, Lucy Gray aus Erzählungen und ihren Liedern, Plutarch und so weiter und so fort, hat es mich leider nicht so abgeholt wie das Lied von Vogel und Schlange. Der ganze Ablauf der Hungerspiele zieht sich einfach wie Kaugummi. Dafür fand Haymitch Charakterentwicklung zu plötzlich statt, da kam ich nicht so gut mit. Aus meiner Sicht hatte das Buch also ein Problem mit dem Erzähltempo. Und da wir hier auch viel mehr über den Ausgang von Haymitch Leben wissen als davon, wie Snow zum Diktator wurde, war es auch ein bisschen vorhersehbar. Von mir hierfür trotzdem 4 Sterne. Das erste haptische Buch, was ich diesen Monat beendet habe, war Goldkehlchen von Adriana Popescu. Das ist bei Piper erschienen, hat 400 Seiten und ist aus dem Jahr 2023 und hatte meine Mutter mir mal ausgeliehen. Toni Waller übernimmt als Musikpädagogin den Senioren- bzw. Demenzchor des Altersheims Pschattige Pinie, die Goldkehlchen. Eine ganz neue Herausforderung, die sie an ihre Grenzen bringt, aber sie auch enorm wachsen lässt. Von den Sängerinnen und Sängern erfahren wir nach und nach ihre, teils tragischen, Geschichten. Gewinnen sie lieb und wollen nur das Beste für sie. Zu einem Chorwettbewerb soll es nach Hamburg gehen. Ein Abenteuer, bei dem der Erzfeind, der Chor der schnöseligen Seniorenresidenz Sonnige Palme, übertrumpft werden soll. Wird es den Goldkehlchen gelingen? Und wird Toni endlich die Anerkennung ihres Vaters erlangen, dem Star-Dirigenten Richard Waller? Obwohl leicht geschrieben, war das schon keine einfache Kost, besonders wenn man selbst Erfahrung mit dementen Verwandten hat. Bevor man zu dem Buch greift, muss einem klar sein, dass wir hier über demenzerkrankte Menschen lesen, die teilweise kurz vor dem Ende ihres Lebens stehen. Verlust, Angst, Bereuen, Gedächtnislücken, Krankheit, Tod, alles Themen, die hier für die ganz großen Gefühle sorgen. Ein bittersüßer Roman über Menschlichkeit, die Kraft der Lieder und eine ganz große Liebeserklärung an Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen und so viele Geschichten und Erfahrungen zu erzählen haben. Ich fand es bewegend, aber mir hat dennoch irgendwas gefehlt, was mich völlig weggefetzt hätte, deswegen hierfür 4 Sterne. endlich mal wieder ein neuer Roman von Walter Mörs. Ich habe als nächstes Hörbuch Quert von Walter Mörs gelesen. Das ist ein Rezensionsexemplar gewesen aus dem Hörverlag mit einer Laufzeit von 19 Stunden 7 Minuten aus dem Jahr 2025. Gelesen von Andreas Fröhlich, der hat 369 Ergebnisse auf Audible. Ich lieb den, der macht das so toll. Man hört schon alleine an der Stimmfarbe, wer da jetzt gerade spricht, etc. Großartig. Quert, scheinbar bekannt aus die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, das ist aber bei mir 3 Ewigkeiten her, dass ich das gelesen habe, landet nach einem Dimensionslochsturz im Körper des gut aussehenden Prinz Kaltblut, dessen Ritterabenteuer ihm aus Trivialromanen bereits bekannt sind. Zusammen mit seinem Knappen Ojo, ebenfalls ein alter Bekannter, wenn man die Insel der 1000 Leuchttürme gelesen hat, stolpert er in der für ihn neuen Welt Ormea von Abenteuer zu Abenteuer und vor allem von einer brenzligen Situation zur nächsten. So befreit er vermeintlich eine Jungfer in Nöten, die sich dann aber als die böse Janusmeduse herausstellt, die ganze Welt versteinern will. Dumm nur, dass sowohl Quert als auch die Meduse sich ineinander verknallt haben. Es folgen Riesenzwerge, rostige Gnome, Wüstententakel, fleischfressende Berge, ewige Abgründe, Buhorte, also Ritterduelle, ein Reitwürmchen namens Schneesturm, Riesengemüse und natürlich alle möglichen Ritter. Alles also so fantasievoll wie immer. Es war nicht ganz so toll wie die Insel der 1000 Leuchttürme, aber mal wieder herrlich skurril, clever und wortgewandt. Ich habe mich wie immer beömmelt und über Wortneuschöpfung und Anspielungen gefreut, wie die Unwahrzus, das sind unwahrscheinliche Zufälle, oder den Ausspruch Flamingo. Ein schönes, in sich abgeschlossenes Abenteuer in einer fantasievollen Welt, die mich gut unterhalten hat. Von mir hierfür 4 Sterne. Jetzt kommt mein Reread. Ich habe Red Rising aus der gleichnamigen Reihe von Pierce Brown, Achtung, auf Englisch gehört. Das ist bei Recorded Books erschienen mit einer Laufzeit von 16 Stunden 12 Minuten aus dem Jahr 2014. Und ich zähle es mal als Reihentitel, obwohl ich ihn eigentlich ja schon gelesen habe, aber das ist eine der Reihen, die ich seit 12.000 Jahren gefühlt weiterlesen wollte. Ich wollte eigentlich auch nur ganz schnell so mal querlesen, um mal nochmal zu verstehen, was sind da so für Charaktere und gefällt es mir weiterhin so schlecht, wie es mir beim ersten Mal gefallen hat oder nicht. Ich habe dann aber doch alles wirklich durchgehört. Gelesen von Tim Gerard Reynolds, der hat 231 Ergebnisse auf Audible, der hatte eine schöne Stimme und hat zwischendurch sogar gesungen. Sci-Fi auf dem Mars. Der 16-jährige Darrow schuftet unter schwersten und gefährlichsten Bedingungen unter Tage, um etwas abzubauen, was dabei hilft, die Marsoberfläche bewohnbar zu machen. Denkt er zumindest. Denn was er erfährt, nachdem er seine Hinrichtung dank Hilfe überlebt, ist, dass die Oberfläche bereits voll erschlossen ist und seine Kaste ausgebeutet wird, damit sich die Oberen die Taschen vollstopfen können. Also willigt der eigentlich gar nicht so rebellische Darrow ein, die Rebellen zu unterstützen und sich unter die Elite in Ausbildung zu mischen, um das System zu stürzen. Die jungen Machthabenden müssen in einer Art Capture-the-Flag-Spiel beweisen, dass sie durch Intrigen, Gewalt oder Charisma alle Teilnehmenden als Gesellschaft einen können. Dabei macht Darrow sich mächtige Feinde und droht ständig aufzufliegen. Dieses Mal fand ich es nicht ganz so schlimm wie letztes Mal. Hier habe ich es mir auch aufgeschrieben, es war 2023, als ich es gelesen habe. Das war inoffiziell eins meiner Jahresflops. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich hatte es nicht offiziell benannt, weil es, glaube ich, noch 2 Sterne bekommen hat, aber es war schon echt nicht schön. Aber tatsächlich hat mich das erste Viertel in Darrows Ursprungsumgebung deutlich mehr gefesselt als alles, was danach kam. Vom Umstyling mit Benimmunterricht über die diversen Tests, die Darrow durchläuft, bevor es in diese Art Spielarena geht, da hätte ich gerne die Vorspultaste gedrückt. Und in der Arena selbst bei dem Spiel vergehen halt Monate, bis die endlich mal fertig sind. Was auch bedeutet, dass da einfach viel hin und her passiert, was nach hinten raus 0 Bedeutung mehr hat. Trotzdem war es für mich notwendig, um den Rest der Reihe zu lesen, da ich mich an keinerlei Namen und Begebenheiten mehr so richtig gut erinnern konnte. Ja, ich hätte auch den Wikipedia-Eintrag lesen können, aber so war es auch okay für mich. Dieses Mal von mir 3 Sterne. Den nächsten Titel habe ich bei 57% abgebrochen. Und zwar ist es der zweite Teil aus der Fae and Alchemy-Reihe von Kelly Hart namens Brimstone. Das hatte ich aus der Bücherei als digitales englisches Hörbuch ausgeliehen. Ist bei Podium Audio erschienen mit 24 Stunden 30 Minuten und 2025 erschienen. Gelesen wieder von Stella Bloom und Anthony Palmini. Die haben 280 bzw. 143 Ergebnisse auf Audible. Beide haben gut zu ihren Rollen gepasst bzw. performt. Ich fand es allerdings ein bisschen irritierend, dass jeder von ihnen alle weiblichen bzw. männlichen Rollen gelesen haben. Und da teilweise die Varianz so niedrig war, dass man nicht sofort an der Klangfarbe oder Sprechweise gehört hat, ob das jetzt wie normalerweise der Protagonist oder die Protagonistin ist, die da gerade gesprochen wird, oder was weiß ich, der beste Freund beispielsweise, der da jetzt gerade spricht. Vom Prinzip her mag ich aber das mit den verteilten Rollen sprechen eigentlich ziemlich gerne. Es geht um eine Diebin aus den Elendsvierteln, die, weil sie ganz besondere und seltene alchemistische Fähigkeiten besitzt, in die Welt der Elfen überwechselt und versucht für sie einen schon ewig währenden Krieg zu gewinnen. Parallel verliebt sie sich. Ist es Schicksal? Zumindest taucht sie im Skizzenheft seiner toten Mutter wiederholt auf. Vielleicht hätte ich nach Band 1 nicht weiterlesen sollen, obwohl ich den echt gut fand, aber am Ende des ersten Bandes kamen Vampire als Erzfeinde zu den Elfen hinzu und das hat mich da schon voll abgetürnt. Die Charaktere sind cool, die vielen Sexszenen in epischer Breite hätte ich gerne gegen eine vernünftige, nicht hierhin und dorthin meandernde Handlung eingetauscht, denn Kelly Hart kann Fantasy, das hat sie unter anderem am Anfang des ersten Teils bewiesen. Insgesamt ist viel und nichts passiert in diesem Band, bis ich abgebrochen habe. Insofern ein typischer Mittelteil, der sich für mich nicht gelohnt hat zu lesen. Und als ich mir dann vorgestellt habe, nochmal 12 Stunden zu hören, war bei mir die Lust raus. Dabei war es nicht schlecht per se, es hat mich nur nicht genug abgeholt. Von mir hierfür also 3 Sterne und ich werde die Reihe nicht weiterverfolgen. Als nächstes habe ich gehört 21 Tage zum Verlieben von Lea Lewis. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag mit einer Laufzeit von 10 Stunden 58 Minuten und im Februar 2026 frisch erschienen. Gelesen von Nora Schulte, die hat 77 Ergebnisse auf Audible und die hat es zwar gut gemacht, musste aber sowohl die Passagen aus der männlichen als auch aus der weiblichen Sicht performen und fand das stimmlich jetzt nicht so ausdifferenziert. Hier hätte ein männlicher Sprecher ergänzend gut getan. Ellie und Milo tauschen im Flugzeug Plätze und dabei auch aus Versehen ihre Handys. Da Milo ein berühmter bzw. aufgehender Filmstar ist, kommt er nur langsam aus der Deckung. Eine Übergabe ist daher erst nach etlichen Tagen möglich. In der Zeit bandeln die beiden jedoch an, telefonieren zum Schluss stundenlang und freuen sich auf ihr erstes richtiges Treffen. Doch dann kommt alles anders. Jemand liegt die sich anbahnende Beziehung und jeder verdächtigt den anderen. Es kommt zum Bruch. Vorgespult zu einigen Jahren später. Ellie hat sich mittlerweile aus der Zivilisation zurückgezogen und forscht in der Arktis. Milo und sein bester Kumpel kommen zu Besuch, um eine Doku zu drehen, natürlich nicht ganz zufällig, und alte Wunden reißen wieder auf. Aber Ellie und Milo nähern sich auch wieder an. Vielleicht könnten sie doch noch was werden? Durch den Klappentext, den ich jetzt heute nicht vorgelesen habe, aber in meiner Vorschaufolge für 2026, hatte ich erwartet, dass wir uns nur mit der Zeit des Handytauschs befassen. Das war aber vielleicht ein Viertel des Buchs, wenn es hochkommt. Stattdessen war es sehr auf die Second Chance Romance fokussiert. Und dadurch, dass es einen Third Act Breakup nochmal on top gab, war es ein bisschen zu viel Drama für meinen Geschmack. Und auch wenn die Charaktere vielseitig beschrieben wurden und die Annäherung ganz langsam vonstatten ging, behielt ich trotzdem eine gewisse Distanz. Insgesamt aber ganz süß. Vor allem, wenn man auf wilde Tiere, Force Proximity und He Takes Care of Her, oder wie heißt dieser Trope, wenn sie krank ist und er kümmert sich, steht. Von mir hierfür 4 Sterne. Das nächste Buch hat für so einige Gedanken bei mir gesorgt, deswegen werde ich jetzt, glaube ich, relativ lange darüber reden. Ich habe gelesen Wie is for Virgin aus der gleichnamigen Reihe von Kelly Oram. Das ist bei One erschienen, beziehungsweise ich habe die Chest of Fandoms Ausgabe mit 323 Seiten aus dem Jahr 2020, beziehungsweise auf Englisch ist es schon 2012 erschienen. Und ist ein 12 für 2026 Titel. Und ich weiß auch noch ganz genau, den habe ich mal spontan gekauft, den Band, als ein Chest of Fandoms Pop-Up Store nach Hamburg kam. Das war sehr cool und ja, man hat so durchgestöbert und hat vielleicht das ein oder andere Buch auch mitgenommen, wozu man jetzt nicht üblicherweise gegriffen hätte. Die 16-jährige Val ist Jungfrau und möchte mit dem Sex bis zur Ehe warten. Als ihr Freund das nicht akzeptiert und versucht, sie bloßzustellen, wird Val laut, sodass nicht nur die ganze Schule, sondern durch YouTube bald das halbe Land davon weiß. Für den Herbstmarkt ihrer Schule können Val und ihre beste Freundin Kara, auch dank Vals viral gegangener Geschichte, einen ehemaligen Schüler und mittlerweile Rockstar, Kyle, mit seiner Band gewinnen. Und dem hat Val ordentlich Paroli geboten, was den Jagdinstinkt von Kyle geweckt hat. Der Player will sie unbedingt rumkriegen. Mich persönlich befremdet die Denkweise, dass man mit dem Sex bis zur Ehe wartet, was ich übrigens bisher nur aus amerikanischen Filmen und so kenne. Vals Gedankengänge dazu waren zwar ausreichend geschildert und sind für sie als Ergebnis einer Teenie-Schwangerschaft vielleicht auch verständlich, aber gleichzeitig bedeutet A, verheiratet sein nicht auch schon bereit für ein Kind zu sein und B, gibt es diverse Verhütungsmittel, wenn man keine Schwangerschaft und oder mögliche Abtreibung riskieren möchte. Zudem kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, wenn es im Bett nicht vibet, sollte man die Finger von einer festen Beziehung mit der Person lassen. Insofern ist Sex erst nach der Ehe für mich das Worst-Case-Szenario. Und klar, Sex wird erst mit der Zeit besser, wenn man lernt, auf was man selbst steht und auch, was der Partner steht und auch klarer kommunizieren kann miteinander. Aber auch das schafft man aus meiner Sicht nur, wenn man gerne mit einer Person, für die man was empfindet und die etwas für einen empfindet, gemeinsam ganz viel ausprobiert und wächst. Einen interessanten Aspekt, den Val mit ihrer Kampagne abdeckt, fand ich aber, dass einige Teenager sich unter Druck gesetzt fühlen, sexuell aktiv zu werden und dann vielleicht zustimmen, obwohl sie eigentlich Nein hätten sagen wollen oder sollen. Das fand ich dann doch auch gut, dass sich jemand für diese Menschen stark macht. Es ließ sich locker leicht weglesen und ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt. Allerdings hat mich gestört, dass Kyle im ersten Teil dieser Dialogie kaum Persönlichkeit zeigt und die ganze Zeit nur, ja, und auch ziemlich übergriffig baggert. Seine Sprüche à la zier dich nicht, du willst es doch auch, haben bei mir richtig Übelkeit erregt. So küsst er Val gegen ihren Willen im Live-Fernsehen, kassiert von ihr ein erneutes klares Nein und eine Ohrfeige und sagt hinterher hocherfreut lächelnd, weißt du, warum du jetzt so wütend bist? Weil es dir gefallen hat. Du willst mich. Irgendwann wird dir dieser sinnlose Kreuzzug gegen Sex zu langweilig, Virgin Belle. Du wirst einknicken und wenn es soweit ist, werde ich da sein und lachen. Da weiß ich nicht, ob ich Band 2, der sich auf Kyle konzentriert und scheinbar auf eine Alkoholsucht von ihm, die man jetzt im ersten Band nicht so bemerkt hat, weil man überwiegend in Vels Kopf ist, ob das noch so was für mich ist. Er nennt sie auch die ganze Zeit Lex, weil sie bei ihrem ersten Treffen einen Minirock trug und wer so sexy aussieht, will es ja normalerweise. Man sieht aber an der ausschweifenden Rezension, dass das Buch auf jeden Fall über die Unterhaltung hinweg, die es absolut auch geboten hat, die Gedanken anregt und dazu führt, dass man sich mit dem Thema mal für sich selber beschäftigt. Trotzdem von mir hierfür 3 Sterne. Und das letzte Hörbuch, was ich diesen Monat gehört habe, war The Fourth Monkey aus der 4MK-Thriller-Reihe von G.D. Barker. Das ist bei Random House Audio erschienen mit einer Laufzeit von 14 Stunden 13 Minuten aus dem Jahr 2017 und war auch ein 12 für 2026 Titel. Gelesen von Dietmar Wunder, Oliver Broth, Marie Bierstedt, die haben über 763 und 382 Ergebnisse, waren alle top besetzt. Dietmar Wunder spricht den Ermittler, der sich durch die ganze Reihe zieht, Oliver Broth den Killer, oft durch Tagebucheinträge eher kindlich, daher passt die helle Stimme auch sehr gut, und Marie Bierstedt das aktuelle Opfer, das zu retten gilt. Mordermittler Porter ist eigentlich noch suspendiert, da seine Frau kürzlich Opfer eines Raubüberfalls wurde. Da er aber zu Hause eh nur Löcher in die Wand starrt, kommt ihm ein neuer Fall gerade recht. Ein Mann wurde dabei überfahren, als er ein skurriles Päckchen abliefern wollte. Darin enthalten das Ohr der unehelichen Tochter eines vermeintlichen Millionärs. Ein Signature-Move des 4MK-Killers, der seinen Opfern erst das Ohr, dann das Auge und schließlich die Zunge herausschneidet und als Präsente verschickt. Er pickt sich Personen heraus, die etwas Böses getan haben und bestraft sie damit. Und er wurde nie gefasst. Nun gabeln sich die Erzählstränge auf. Zum einen beginnen wir in die Kindheit des Serienmörders einzutauchen, der durch seine mordenden Eltern komplett vermurkst wurde. Zum anderen begleiten wir sein aktuellstes Opfer, die uneheliche Tochter, in ihrem Martyrium. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Ich habe einen großen Kritikpunkt, sonst wäre es ein ziemlich perfekter, weil packender und gut geschriebener Thriller gewesen. Aber ich kann Sexismus in Krimis und Thrillern einfach nicht mehr überlesen. Jede Frau, die hier geschildert wird, wurde über ihr Aussehen definiert. Ist sie hübsch? Sexy? Was anderes zählt nicht. Und das lässt die Charaktere sehr blass wirken. Selbst die Mutter des Serienmörders trägt jeden Tag luftige Sommerkleider, ist durchtrainiert, denn sie geht täglich laufen und macht mit der Nachbarin rum. Das alles aus dem Tagebucheintrag ihres vorpubertären Sohns. Ich weiß bis heute nicht, wie die Frau tickt. Andererseits muss ich dazu sagen, dass dessen Tagebucheinträge auch alle What-the-fuck-Momente hervorrufen, egal ob sie sich auf Vater oder Mutter beziehen. Wie krank, Entschuldigung, muss man denn im Hirn sein, um vor seinem Sohn fremd zu gehen, obwohl man gesehen hat, dass er einen sieht, aber auch, wie sind die Eltern da hingekommen, dass sie mal eben einen Nachbarn im Keller abmurksen und sich das in ihrer verworrenen Logik damit rechtfertigen, dass er Böses und seine Frau geschlagen hat. Selbstjustiz mit Hochmut kombiniert und dazu noch eine ganz, ganz ekelhafte Art. Ich fange mal gar nicht damit an, wie sie ihren Sohn erziehen und welchem psychischen Druck der sich schon in jungen Jahren ausgesetzt sieht. Auch, dass der Ermittler sehr artetypisch der schweigsame Typ mit privaten Problemen ist, macht die Charakterlandschaft nicht besser. Das Opfer ist uns durchaus nah, hört aber während ihrer gesamten Zeit in Gefangenschaft Stimmen in ihrem Kopf und dreht auch sonst Stück für Stück durch. Somit ist eigentlich nur der Mörder als Charakter interessant und treibt die Geschichte voran. Seine Story ist einfach so ungewöhnlich und in Anführungsstrichen verrückt, dass man immer mehr zu seinen Hintergründen herausfinden möchte und dadurch am Ball bleibt. Klar möchte man im Idealfall auch, dass die uneheliche Tochter rechtzeitig gerettet wird, aber der Mörder hat mich durchs Buch getrieben, das eine ziemliche Sogwirkung auch entfaltet hat. Es gab auch ordentlich Action, gerade auf den letzten 20%, wo viele Fäden erstmals zusammenliefen. Da es aber eine Trilogie rund um den Täter ist, muss man die beiden Nachfolger auch lesen, um alles komplett zu durchdringen. Ich werde mal schauen, dass ich die bei der Bibliothek ausleihe und werde hoffen, dass das in den künftigen Bänden nicht genauso ist, dass man sehr lange rumirrt und Infos zusammenträgt aus verschiedensten Handlungssträngen und so weiter und dann so auf den letzten 15% quasi die ganze Action passiert. Das finde ich manchmal auch nicht so schön fürs Timing und ich behalte dann auch nicht mehr so viel. Also ich vergesse dann, was da alles noch so auf den letzten Metern quasi passiert ist. Ist leider ein Problem. Trotzdem gibt's hierfür von mir 4 Sterne, war echt spannend. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an meine Zuhörerin Julia, die sich sehr gewünscht hat, dass ich endlich zu The Fourth Monkey greife und es lese und beurteile, ob das sich lohnt oder nicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ist ziemlich gut. Bei mir persönlichen Abzügen in der B-Note. Meine aktuelle Subhöhe beträgt bei den Büchern wieder 137 ungelesene Titel. Das sind plus minus null im Vergleich zum Vormonat. Ich habe zwar 2 vom Sub erlöst. Ich habe 2 gelesen und 1 als Reread als Hörbuch gehört, nämlich Red Rising. Eingezogen sind aber auch 2. Und zwar habe ich einen Samstag bei Aktion Buch gestöbert. Das ist so ein gemeinnütziger Verein hier bei mir in der Nähe und habe für 4 Euro die Humann-Schwestern von Beverly Jensen gekauft. Und dann habe ich noch 1 aus der Bücherei ausgeliehen, und zwar Novel Haven 2, Match of Fate von Annabelle Steele. Bei den Hörbüchern habe ich insgesamt jetzt 64 ungehörte Titel. Das sind insgesamt 2 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich 5 gehört, 4 vom Hörbuch-Sub und 1 Reread, nämlich Red Rising. Aber eingezogen sind insgesamt 3. Ich habe aus der Bücherei ausgeliehen, Red Rising. Und ich habe 2 neue Rezensionsexemplare, nämlich 21 Tage zum Verlieben von Lia Lewis, was ich auch direkt gehört habe. Und Sie war es nicht von Nikki Cloak. Und bei den E-Books sind wir bei 78 ungelesenen Titeln, das ist auch genauso viel wie im Vormonat. Insgesamt habe ich also 2 Titel weniger als im Vormonat, das heißt 279 ungelesene Titel momentan. Wie war euer Lesemonat Februar? Hattet ihr schon ein richtiges Highlight dabei? Erzählt es mir gerne in den Kommentaren unter buicherreich.net. Bis zum nächsten Mal, eure Ilana.
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.